Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Pia Behme im Studio, schön, dass Sie dabei sind. Der Zahlungsdienstleister Wirecard sollte heute eigentlich seine Jahresbilanz vorlegen. Und dann kam alles überraschend anders. Was bei dem DAX-Konzern heute los war, darüber sprechen wir gleich. Digitalkonzerne wie Facebook und Google zahlen durchschnittlich nur halb so viel Steuern wie andere Unternehmen, zumindest laut Schätzungen der EU-Kommission. Eine weltweite Digitalsteuer sollte das ändern. Die USA haben sich jetzt allerdings aus den Verhandlungen zurückgezogen. Außerdem schauen wir auf zwei Berichte. Das Privatvermögen ist 2019 stark angestiegen, zeigt der heute veröffentlichte Global Wealth Report. Eine Zahl, die dazu im starken Gegensatz steht, kommt aus dem Weltflüchtlingsbericht. 80 Millionen Menschen waren im vergangenen Jahr auf der Flucht. Und Unternehmen sollen besser vor Übernahmen geschützt werden. Dazu hat der Bundestag heute Änderungen im Außenwirtschaftsgesetz beschlossen. Eigentlich wollte der Zahlungsabwickler Wirecard heute seine Jahreszahlen präsentieren. Doch schon zum vierten Mal hat der DAX-Konzern die Vorlage verschoben, weil Wirtschaftsprüfer monierten, dass Prüfungsnachweise fehlten. Die Aktie stürzte daraufhin ab. Und nach der Finanzaufsicht BaFin will auch die Münchner Staatsanwaltschaft den Fall prüfen. Eine Anlegergemeinschaft prüft sogar eine Sammelklage gegen Wirecard. Und es stellt sich die Frage, fliegt der Zahlungsabwickler aus dem DAX und droht womöglich die Insolvenz? Michael Watzke über ein sehr eigenes Unternehmen.
Heute Nachmittag um kurz nach drei. Eigentlich sollte Wirecard-Chef Markus Braun seit 10 Minuten erklären, wie sein DAX-Unternehmen einen der größten deutschen Finanzskandale der letzten Jahrzehnte auslösen konnte. Doch dann folgende Nachricht in der Telefonkonferenzleitung.
Diese Konferenz wurde abgesagt. Bitte wenden Sie an die Einladung. Entschuldigen Sie uns für die und wir bedanken ihr für ihr Verständnis.
Verständnis hat kaum mehr jemand für Wirecard. Weder Kleinanleger noch Großinvestoren noch Kunden. Wer sich heute an die Presseabteilung im Münchner Vorort Aschheim wandte, hörte folgende Nachricht.
Hier ist die Mobilbox von... Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
Ein Pfff ist möglicherweise alles, was von Wirecard bleibt. Die Bilanzpressekonferenz auf unbestimmte Zeit verschoben, zum fünften Mal, bei einem Unternehmen, das vor allem vom Vertrauen der Kunden und Anleger lebt, weil das Geschäftsmodell von Wirecard, nämlich mobile Online-Bezahldienste, höchst komplex ist, sagt Marc Tüngler von der Anlegervereinigung DSW.
Also ich glaube, je komplizierter das Geschäftsmodell, umso mehr muss man es erklären. Und da kann sich dann Wirecard nicht rauswinden, das ist halt kompliziert, deswegen versteht es eh keiner. Man will ja auch das Geld der Anleger haben, da muss man auch liefern bei der Transparenz.
Und das gelingt Wirecard weiterhin nicht. 1,9 Milliarden Euro, also ein Viertel der Bilanzsumme des Münchner Unternehmens, sind dubiose Buchungen, die weder die Wirtschaftsprüfer von KPMG noch von Ernst & Young testieren wollen. Wirecard-Tochterfirmen in Asien sollen möglicherweise fiktive Treuhandkonten geführt haben. Dass Wirecard nun behauptet, selbst betrogen worden zu sein, hält Marc Tüngler für vorgeschoben.
Das ist ja jetzt nicht so, dass das ein neues Problem oder ein neuer Sachverhalt ist, sondern seit 2-3 Jahren ist Wirecard enorm unter Beschuss und ist Herr Braun auch unter Beschuss.
Markus Braun, der Firmengründer und noch Chef, hatte Wirecards Erfolg in breitem österreichischem Englisch gern so zusammengefasst.
We're very much working on making payments invisible.
Wirecard mache Zahlungen unsichtbar. Das galt aber wohl vor allem für die eigenen Zahlen. Jetzt steht sogar die Insolvenz im Raum, denn der Münchner Bezahldienstleister, der auch eine Banklizenz hat, kann bis morgen keinen gültigen Jahresabschluss vorlegen. Das müsste er aber, so Marc Tüngler von der DSW.
Sonst sind Kreditlinien in Höhe von 2 Milliarden Euro im Feuer. Da ist ja auch die große Frage, wie geht es denn überhaupt weiter mit dem Konzern, dass eben die Banken die Möglichkeiten haben zu kündigen oder eben, dass eine Kreditlinie dann nicht mehr besteht. Also da geht es dann wirklich ans Eingemachte.
Denn wenn diese Kredite nicht verlängert werden, wackelt die Hälfte der Wirecard-Jahresbilanzsumme bei einem DAX-Konzern wohlgemerkt, denn der ist Wirecard seit 2 Jahren noch. Nun drohen dem Unternehmen weitere Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München, die schon einmal eine Razzia in der Firmenzentrale durchgeführt hat. Und auch die BaFin will ihre Untersuchung ausdehnen. Die Finanzaufsichtsbehörde hat bereits Strafanzeige gegen Wirecard erhoben, wegen möglicherweise irreführender Börsenpflichtmitteilungen. Wirecard war mal ein Shootingstar der Digitalisierung mit 2-stelligen Zuwachsraten pro Jahr.
Ich bin optimistisch, dass das auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren möglich ist.
Hatte Firmenchef Markus Braun noch vor wenigen Monaten gesagt. Und die Corona-Krise schien ihm recht zu geben. Schließlich steigt in Pandemiezeiten der Onlinehandel und damit das digitale Bezahlen über Handy oder im Internet, also Wirecards Geschäftsmodell. Trotzdem steht das Münchner DAX-Unternehmen nun vor dem Totalabsturz. Der Börsenkurs, zu Glanzzeiten 200 Euro hoch, liegt aktuell bei 33 Euro.
Ein Bericht von Michael Watzke. Digitalkonzerne wie Facebook, Google oder Apple machen auch in Europa hohe Gewinne mit ihren Produkten. Wie jedes andere Unternehmen müssen sie darauf Steuer zahlen. Allerdings machen die Konzerne das oft in Ländern mit niedrigen Steuersätzen oder vermeiden Abgaben auf anderen Wegen. Eine weltweite Digitalsteuer soll das ändern. Dazu gab es Verhandlungen zwischen den Ländern der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die USA haben sich jetzt aus diesen Verhandlungen zurückgezogen. Der französische Finanzminister hat diesen Rückzug eine Provokation genannt. Vor allem Frankreich hatte sich für eine globale Digitalsteuer eingesetzt. Jürgen König in Paris. Wie begründen die USA denn ihren Rückzug aus den Verhandlungen?
Na, damit zu sagen, dass die Verhandlungen in eine Sackgasse geraten seien. Unternehmen wie Amazon, Google, Apple, Facebook würden unfair behandelt. Man werde keiner Änderung der internationalen Steuerregelungen zustimmen, die US-Unternehmen schaden. So steht es in einem Brief, den die Financial Times zitiert. Darin teilt US-Finanzminister Steven Mnuchin den Finanzministern Frankreichs, Spaniens, Italiens und Großbritanniens mit, dass er die Gespräche über die Steuer aussetzen möchte. Und dann folgt der Zusatz, die komplizierten Verhandlungen würden auch von deutlich wichtigeren Angelegenheiten ablenken, nämlich der Corona-Pandemie. Nach dem Ende der Pandemie, heißt es dann, sollen die Gespräche über eine Digitalsteuer wieder aufgenommen werden.
Ist eine weltweite Digitalsteuer damit nun endgültig gescheitert?
Nein, davon ist nicht auszugehen. Der Entwurf, wie die OECD ihn vorgelegt hat und wie er jetzt verhandelt wurde, basiert unter anderem auf den Vorschlägen des G20-Gipfels vom Juni 2019. Danach verständigten sich die Finanzminister der G7 auf diesen Grundgedanken einer weltweiten Digitalsteuer. Also auch die USA haben dem im letzten Sommer zugestimmt. Auf diesem G7-Gipfel im August unterschrieben dann die Präsidenten Trump und Macron ein Abkommen, auf dem das geplante globale OECD-Regelwerk verwiesen wird. Also man war mit alledem schon mal deutlich weiter. Nur weil die USA sich jetzt plötzlich zurückziehen, wird der Rest der Welt nicht gleich das ganze Projekt aufgeben.
Vor allem Frankreich hatte sich da ja für eine Digitalsteuer eingesetzt und im vergangenen Jahr bereits eine erhoben im eigenen Land, die sie dann aber auf Druck der USA pausiert hat. Wie geht Frankreich denn jetzt damit um?
Also die Reaktion fiel für französische Verhältnisse schon ziemlich heftig aus. Sie haben vorhin die Provokation erwähnt. Für alle OECD-Partner sei das eine Provokation, so heute der französische Finanzminister Bruno Le Maire, nämlich Gespräche dann abzubrechen, wenn man nur noch, wie er sagte, Zentimeter von einem Deal über die Besteuerung der Digitalgiganten entfernt sei. Und er sagte, Frankreich werde trotz der Einwände der USA noch in diesem Jahr eine Digitalsteuer für Internetkonzerne einführen. Es habe auch schon eine gemeinsame Antwort der vier Finanzminister auf diesen amerikanischen Brief gegeben. Und dazu hieß es auch schon am frühen Nachmittag aus Brüssel, bis zu einer internationalen Lösung werde die EU-Kommission Mitgliedstaaten, die eine eigene Digitalsteuer einführen wollen, die werde man unterstützen.
Wenn nun OECD scheitert und die Länder alle einen Alleingang machen, könnten die Verhandlungen dann auf EU-Ebene wieder anlaufen?
Unbedingt, denn man darf nicht vergessen, dass die erwarteten Einnahmen ja schon verplant sind. Mit diesem Geld aus der Digitalsteuer wollte und ich vermute will die EU-Kommission immer noch den milliardenschweren Fonds für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der EU finanzieren. Davon wird man sich nicht so einfach abbringen lassen. Das wurde auch heute schon bekräftigt. Die EU sei zum Alleingang bereit, meinte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Man werde einen neuen Vorschlag auf EU-Ebene präsentieren. Gleichzeitig sprach Gentiloni aber auch die Hoffnung aus, dass es sich jetzt nur um eine vorübergehende Rücknahme, einen vorübergehenden Rückschlag und nicht um ein endgültiges aushandeln könnte. Dahinter verbirgt sich dann vielleicht auch die Hoffnung, es bald mit einem anderen US-Präsidenten zu tun zu haben.
Die USA haben sich aus den Verhandlungen der OECD zur Digitalsteuer zurückgezogen. Dazu Jürgen König aus Paris. Vielen Dank für das Gespräch. Sie haben Geld auf Sparkonten, in Aktien oder Fonds oder Lebensversicherung. Auch im vergangenen Jahr sind die privaten Vermögen wieder größer geworden. Und etwa die Hälfte davon gehört Millionären. In Deutschland etwa gibt es 2400 Menschen, die über mehr als 100 Millionen Dollar verfügen. Das zeigt der Global Wealth Report für 2019, den die Unternehmensberatung Boston Consulting Group erstellt hat. Mischa Erhardt hat sich die Zahlen angesehen.
Für die Studie hat die Beratungsgesellschaft Boston Consulting Vermögensdaten aus fast 100 Ländern ausgewertet. Das Ergebnis? Im vergangenen Jahr ist das Privatvermögen weltweit sprunghaft angestiegen.
2019 war eigentlich das stärkste Jahr der letzten 10 Jahre. Wir haben momentan weltweite Vermögen auf weit über 200 Billionen US-Dollar. Und es war auch vom Wachstum her das stärkste Jahr mit knapp 10%.
Sagt Studienautorin Anna Zakrewski. Zum untersuchten privaten Vermögen zählen Aktien, Anleihen, Fonds, Lebensversicherungen, Pensionsfonds und Gelder auf Konten oder Sparguthaben. Immobilien und andere Sachwerte wie Gold oder Münzen zählen nicht dazu. Vor allem der Aufwärtsgang an den Börsen hat das Vermögen ansteigen lassen.
Ich meine, 2019 war effektiv das Jahr, wo auch die Aktienmärkte sehr, sehr stark performt haben. Und natürlich war es auch der Fall, dass wir mit USA, ist ja das weltweit größte Land in Bezug auf Vermögen, auch einen sehr, sehr hohen Aktienanteil haben. Und das hat natürlich zu diesem Wachstum mit beigetragen.
In allen Regionen der Welt gab es einen Vermögenszuwachs. Besonders stark allerdings haben sich Wertanlagen und Geldvermögen in Wachstumsregionen wie Asien entwickelt. Insgesamt ist der globale Vermögensanteil in Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa in den vergangenen 20 Jahren von einem Zehntel auf ein Viertel angestiegen. Was die Summe des Besitzes an Privatvermögen betrifft, liegt Deutschland weltweit auf dem 5. Platz hinter den USA, China, Japan und Großbritannien. Insgesamt halten Millionäre mehr als die Hälfte des gesamten Finanzvermögens weltweit. Mit der Corona-Krise allerdings dürfte das Wachstum der Vermögen einen deutlichen Dämpfer bekommen. Boston Consulting rechnet je nach Verlauf der Krise nur noch mit einer leichten Zunahme in den kommenden Jahren.
Also selbst im allerbesten Fall sind wir bei weniger als der Hälfte des Wachstums, das wir in 2019 gesehen haben.
Natürlich werden auch die Einkommen unter Druck geraten, meint Volkswirt Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und zwar im oberen wie auch im unteren Bereich der Einkommensverteilung.
Am unteren Rand, das sind natürlich dann eben Beschäftigte zum Beispiel im Hotel- und Gaststättenbereich, die aufgrund von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit Einkommensverluste haben. Am oberen Rand sind es aber tatsächlich auch etwas wohlhabendere, besser gestellte Selbstständige, letztendlich die gleiche Gruppe, nämlich die Hotel- und Gaststättenbesitzer dann, denen ja auch die Einkommen vollständig zum Teil ja weggebrochen sind.
Sinkende Einkommen aber wirken sich ebenfalls dämpfend auf den möglichen Vermögensaufbau aus. Experten wie Grabka schließlich gehen davon aus, dass die Krise dazu führen wird, dass zumindest in nächster Zeit die Ungleichverteilung von Vermögen etwas abnehmen wird.
Also gerade Betriebsvermögen verliert in einer Krise und das kommt vorwiegend am oberen Rand der Vermögensverteilung vor. Das heißt, derzeit haben wir eher einen dämpfenden Effekt auf die Vermögensungleichheit. In der mittleren Frist werden aber diese Vermögensarten wieder stark steigen, sodass auch da wieder die Vermögensungleichheit wieder zunehmen kann.
Ein Bericht von Mischa Erhardt. Ein Gegensatz zum Global Wealth Report ist unser nächstes Thema. Während das Privatvermögen im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand geklettert ist, präsentiert heute ein anderer Bericht ebenfalls eine hohe Zahl für 2019. Fast 80 Millionen Menschen weltweit waren auf der Flucht. So viele wie noch nie. Die meisten von ihnen finden innerhalb des eigenen Landes Zuflucht, sind also Binnenflüchtlinge. So steht es im Weltflüchtlingsbericht, den das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR vorgestellt hat. Dazu Dietrich Kallmeurer.
Als dramatisch und alarmierend bezeichnet der UNO-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi den Bericht, der die Lage im vergangenen Jahr beleuchtet. Demnach hatte 2019 etwa 1% der Weltbevölkerung wegen Diskriminierung, Gewalt oder Konflikten seine Heimat verlassen.
68% of
68% dieser Menschen kommen aus 5 Ländern, nur 5. Syrien, Venezuela, Afghanistan, Südsudan und Myanmar. Sie wissen, was das bedeutet. Wenn die Krisen in diesen Ländern beendet werden würden, wären vermutlich 68% der weltweiten Vertreibung auf dem Weg einer Lösung. Doch statt dass Konflikte gelöst wurden, kamen 2019 neue dazu. Auseinandersetzungen in der Demokratischen Republik Kongo oder in der Sahelregion sorgten für einen Anstieg der vertriebenen Zahlen. Und eine Rückkehr der Geflüchteten in ihre Heimat wird immer seltener möglich, so der UNO-Flüchtlingskommissar. In diesem Bericht haben wir errechnet, dass in den 90er Jahren, also in einer Zeit, in der es Hoffnung gab für politische Lösungen, für mehr Harmonie in den Beziehungen zwischen den Staaten nach dem Ende des Kalten Krieges, dem Fall der Berliner Mauer, dass damals jedes Jahr 1,5 Millionen Menschen in ihre Heimat zurückkehrten. Doch in letzter Zeit ist die Zahl der Rückkehrer auf weniger als eine halbe Million pro Jahr gesunken. Vor dem UNO-Sicherheitsrat will Filippo Grandi heute an dessen Mitglieder appellieren, dass sie auf Konfliktparteien einwirken, sodass diese sich dazu bereit erklären, nach Möglichkeiten zu suchen, um Kriege und Auseinandersetzungen zu beenden. Der Bericht schlüsselt auch auf, wo die Geflüchteten Zuflucht fanden. Die meisten Vertriebenen, nämlich 46 Millionen, sind sogenannte Binnenflüchtlinge. Das heißt, sie kamen in anderen Regionen des eigenen Landes unter. Der größte Teil derjenigen, die ins Ausland fliehen mussten, bekam Asyl in zumeist armen Nachbarländern. Nicht verstehen kann der aus Italien stammende UNO-Diplomat Filippo Grandi, dass sich die EU-Staaten angesichts der dramatischen Situation bislang nicht über den Umgang mit Geflüchteten verständigen konnten.
As a European, I'm deeply embarrassed and ashamed.
Als Europäer ist es mir zutiefst peinlich und ich bin beschämt, dass die Europäische Union nicht in der Lage war, sich auf so relativ einfache Verpflichtungen zu einigen, wie die Teilung der Verantwortung für Asylbewerber oder für Menschen, die auf dem Kontinent Zuflucht suchen. Obwohl der Weltflüchtlingsbericht die Situation im Jahr 2019 beleuchtet, also die Lage vor dem Ausbruch des Coronavirus, äußert sich Filippo Grandi zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Flüchtlinge. Wir waren sehr beunruhigt über die Flüchtlingslager, aber wir haben bisher keine größeren Ausbrüche erlebt. Doch der Erleichterung darüber stehe die Sorge gegenüber, dass sich im Zuge von Lockdowns und anderen Schutzmaßnahmen die ohnehin schlechte Lage vieler geflüchteter Menschen noch mehr verschärfen könnte.
2019 waren fast 80 Millionen Menschen auf der Flucht, Dietrich Kallmeurer berichtete. Diese Woche hat die Bundesregierung angekündigt, beim Impfstoffhersteller CureVac einzusteigen. Und das wohl auch, um eine mögliche Übernahme aus dem Ausland zu verhindern. Darum geht es auch bei der Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes, die heute vom Bundestag auf den Weg gebracht wurde. Damit sollen Investitionen aus dem Ausland in deutsche Unternehmen künftig besser überprüft werden können. Dazu ein Bericht von Malte Hennig.
Vor 4 Jahren schreckt die Übernahme des Augsburger Maschinenbauunternehmens KUKA durch die chinesische Midea Group die Politik auf. Die wirtschaftliche Kontrolle von Unternehmen aus Deutschland und der EU wegziehen zu sehen, bereitet ihr noch heute Unbehagen.
Deshalb etablieren wir eines der modernsten, aber immer auch noch liberalsten Prüfregime weltweit. Wir wollen wissen, was los ist. Wir wollen wissen, wer hinter potenziellen Investoren steht. Wir wollen in den wenigen Fällen, wo dies problematisch ist, auch handeln können, bevor es zu spät ist,
sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Der Fokus der Neuregelung des Außenwirtschaftsgesetzes liegt auf einer Änderung des Prüfmaßstabs. Bisher schon konnte die Bundesregierung eine Übernahme von oder Investitionen in deutsche Unternehmen aus dem außereuropäischen Ausland verhindern, wenn eine tatsächliche Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit die Folge wäre. Mit der Neufassung kann sie schon bei einer voraussichtlichen Beeinträchtigung Investitionen und Übernahmen verhindern. Der Wirtschaftsminister benennt dazu 3 wichtige Punkte.
Erstens, die Prüfung kann künftig auch absehbare Entwicklungen nach einer erfolgten Übernahme umfassen. Zweitens, vor Abschluss der Prüfung gilt kein Vollzug des Erwerbs und kein Abfluss sensibler Informationen ins Ausland. Und drittens, die Prüffristen werden künftig unmittelbar im Gesetz verankert.
In einem weiteren Schritt ist zudem geplant, die Außenwirtschaftsverordnung zu erneuern. Dabei sollen dann kritische Technologien bestimmt werden, die von der Investitionsprüfung erfasst werden. Zustimmung für den Gesetzentwurf von CDU, CSU und SPD kommt aus der Opposition, von den Grünen. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP, Reinhard Huben, hingegen kritisiert, es seien Probleme der Außenpolitik und nicht der Wirtschaftspolitik, die mit dem Gesetz gelöst werden sollen.
Es kann nicht sein, dass die deutsche Wirtschaft für das Scheitern von Regierungspolitik in Verantwortung genommen wird. Und deswegen halten wir die Verschärfungen, die sie einführen, an der Stelle nicht für zielführend.
Die AfD bemängelt die Formulierung der Kriterien für eine Prüfung als zu schwammig. Von der Linken kommt grundsätzliche Zustimmung zum Entwurf, sie sieht ihn allerdings nur als einen ersten kleinen Schritt. Auch Wirtschaftsverbände üben Kritik. Stefan Meyer vom Bundesverband der Deutschen Industrie sieht neue Hürden für Investitionen als kontraproduktiv an.
Wir sehen auch, dass gerade jetzt in den gegenwärtigen Krisenzeiten es ein wichtiges Zeichen ist, auf offene Märkte zu setzen. Und wir erwarten starke Einbrüche bei weltweiten Direktinvestitionen im laufenden Jahr. Und die deutsche Industrie braucht diese direkten Investitionen. Sie ist in hohem Maße auf Offenheit angewiesen, hier im eigenen Markt, aber auch international auf Auslandsmärkten.
Der im Bundestag verhandelte Gesetzentwurf sieht in erster Linie die Umsetzung der EU-Screening-Verordnung vor. Die im April vergangenes Jahr in Kraft getretene Verordnung soll eine bessere Überprüfung von Direktinvestitionen aus Nicht-EU-Staaten in europäische Unternehmen ermöglichen und bis Oktober dieses Jahres von allen Mitgliedstaaten durch nationale Gesetzesänderungen anwendbar gemacht werden.
Deutsche Firmen sollen künftig besser geschützt werden vor Übernahmen durch ausländische Investoren. Der Bundestag hat der Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes zugestimmt, Malte Hennig berichtete. Die Möglichkeit von Übernahmen ist durch die Corona-Krise größer geworden. Ein Grund: börsennotierte Unternehmen haben an Wert verloren. Niedrige Aktienkurse sind ein Einfallstor für Investoren. Dieses Risiko sieht auch der Chemiekonzern BASF. Der hat heute zur Hauptversammlung geladen. Brigitte Scholtes hat sie für uns verfolgt.
Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat in den letzten Jahren eines versucht: weniger abhängig von der Wirtschaftsentwicklung zu werden. Doch das gelingt nicht ganz. Das gab Vorstandschef Martin Brudermüller den Aktionären heute zu bedenken, weil auch viele Kundenindustrien eben konjunkturabhängig seien. Deshalb werde BASF den Einfluss der Corona-Pandemie auch im zweiten Quartal stark zu spüren bekommen, sagte er.
Ein wichtiger Grund dafür ist der weltweite Stillstand der Automobilindustrie. Aber auch die verhaltene Nachfrage der Verbraucher weltweit.
Im Verlauf des Jahres geht Brudermüller von einer Verbesserung aus, nicht aber von einer vollständigen Erholung. Gelitten hat der Aktienkurs. Das Hoch im vergangenen Jahr lag bei 72 Euro. In der Krise büßte er fast die Hälfte an Wert ein, hat sich inzwischen jedoch wieder erholt. Immer noch aber liege der Marktwert gefährlich niedrig. So könnte BASF sogar zu einem Übernahmeziel werden, sorgt sich Ulrich Hocker, Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Ich selbst glaube, dass bei so niedrigem Kurswert unter 50 Milliarden angesichts des vielen Spielergeldes in der Börse ohne weiteres ein Szenario so zu bedenken ist.
Stille Reserven seien bei BASF nicht zu heben, versucht der Vorstand zu beruhigen. Die Umstrukturierungen und Einsparungen laufen weiter. Eigentlich hatte BASF auch auf Erlöse aus dem Börsengang der Öl- und Gastochter Wintershall Dea gehofft. Der aber werde wegen der aktuellen Wirtschaftslage verschoben.
Ein Bericht von Brigitte Scholtes. Und wir ziehen noch Bilanz und schauen, was sich heute an der Börse getan hat. Sami Ibrahim hat das Geschehen für uns beobachtet. Herr Ibrahim, auf das Wirecard-Drama dürfte es Reaktionen gegeben haben.
Ja, kann man mal so ausdrücken. Die Wirecard-Aktie heute in den Keller geprügelt, hat über 60% zwischenzeitlich verloren, musste vom Handel ausgesetzt werden nach ihrer Mitteilung, dass alles nochmal verschoben wird und dass man nicht weiß, wie man an 1,9 Milliarden Euro kommt. Das Ergebnis also ernüchternd. Jetzt kurz vor Handelsschluss die Aktie weiter deutlich im Minus mit rund 61%.
Schauen wir auf die Lufthansa. Ob die Zustimmung zu dem Rettungspaket zustande kommt, ist ja zweifelhaft. Wie ist da die Stimmung?
Sehr angespannt, darf man auch mal so sagen. Die Lufthansa macht genau das Gleiche, was Herr Thiele im Augenblick auch tut. Beide Seiten werben jeweils für sich, für die eigene Position. Es geht ja auf der außerordentlichen Hauptversammlung nächste Woche eben auch darum, ob diese Zweidrittelmehrheit zustande kommt. Der Aktionäre, die nämlich ja zustimmen müssen, dass der Staat da in der Form einsteigt, wie er das vorhat. Da formiert sich in der Tat Widerstand. Deshalb versucht die Lufthansa alles, um möglichst viele Aktionäre zu mobilisieren und auf ihre Seite zu ziehen. Thiele macht das umgekehrt genauso. Das ist natürlich Unruhe, die Anlegern nicht gefällt, und da es eben nicht klar ist, wie es dort weitergeht, lassen Anleger heute auch von dieser Aktie die Finger. Die Lufthansa überdurchschnittlich stark mit minus 4% im Keller.
Bei TUI Fly hat heute der Aufsichtsrat mit den Beratungen über den vom Management geplanten Sparkurs begonnen. Wie wirkt sich das aus?
Ja, da gibt es ja ein ähnliches Problem eben wie bei der Lufthansa auch. TUI Fly muss sparen. 8000 Beschäftigte stehen möglicherweise vor dem Personalabbau. Es gibt Proteste dagegen, auch das wie bei der Lufthansa. Aber insgesamt auch die Reisebranche heute unter Druck. Da ist TUI Fly nicht von ausgenommen. Grundsätzlich würde man da ja Sparmaßnahmen begrüßen. Aber auch heute hier die Aktie 4% im Minus.
Wie haben sich der Euro, die Staatsanleihen und der Goldpreis entwickelt?
Ja, der Referenzkurs des Euro bei einem Dollar 12,22, die Umlaufrendite auf minus 0,41%. Der Goldpreis sinkt auf 1.722 Dollar und der DAX insgesamt auch im Minus 0,7% bei 12.299 Punkten.
Vielen Dank an Samir Ibrahim. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten wartet Anne Seidel heute am Mikrofon auf Sie mit Kultur heute. Da geht es unter anderem um die Macht der Bilder und die Bedeutung in der Rassismusdebatte. Ich bin Pia Behme, Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Hören.